würde ich zumindest vielleicht mal voraussetzen, dass man so ein bisschen handwerklich mit begabt sein sollte. Auch Kreativität fällt, glaube ich, immer recht viel mit rein. Also wie ich gerade angesprochen habe, unsere 414 haben wir uns ein eigenes Gestell halt kurzerhand zusammengebaut.
Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Dafür brauche ich dann ja auch schon nicht ganz zwei linke Hände, oder?
Das wäre als Mechaniker doch von Vorteil. Würde ich zumindest vielleicht mal voraussetzen, dass man so ein bisschen handwerklich mit begabt sein sollte. Auch Kreativität fällt, glaube ich, immer recht viel mit rein. Also wie ich gerade angesprochen habe, unsere 414 haben wir uns ein eigenes Gestell halt kurzerhand zusammengebaut, um die Tragfläche sowohl vom Flugzeug trennen zu können, als sie auch halt zu uns hier hoch zu transportieren. Und sah tatsächlich witzig aus, wenn so zwei Hochkant-Tragflächen auf einem Autotrailer hinten drauf sitzen und dann nach Hildesheim fahren. Erstaunlicherweise, wir wurden nicht mal angehalten von der Polizei.
Die haben gedacht, das gehört so, ne?
Ja, weiß ich nicht, vielleicht hätten wir noch einen zweiten Anhänger mit dem Rumpf dranhängen sollen.
Das muss so sein.
Aber das sind dann zum Beispiel so spannende Aufgaben, die man als Mechaniker auch mal mithaben kann. Also auch ein, fast gesagt, Auslandseinsatz. Bayern ist ja dann doch noch nicht Ausland.
Irgendwie schon.
Das ist halt die Frage, wenn du fragst. Aber tatsächlich, also den Flieger da aus Herzogenaurach hier hochzubringen, ist halt schon mal wieder was anderes, als dann tagtäglich hier die gleiche Kontrolle zu machen. Also wir versuchen auch abwechslungsreich zu sein, aber wir können natürlich unsere Kunden nicht bitten, irgendwo kaputt zu gehen.
Muss ich irgendwelche Lizenzen oder erwerbe ich Lizenzen?
Also mitbringen muss man initial keine. Es ist natürlich schön, wenn sich auch Leute hier bewerben, die eine Lizenz mitbringen. Dabei spielt es für uns auch keine Rolle, ob sie jetzt an großen Flugzeugen gearbeitet haben oder an kleinen Luftfahrzeugen. Es sollte halt zu der Vorstellung am Ende passen, was man hier tut. Also wie gesagt, ein CFM56-Triebwerk gerade abzuhängen aus einem Flieger wird hier eher seltener vorkommen. Aber ansonsten unterstützen wir natürlich auch dabei, dass Lizenzen erworben werden können. Also von der CAT-A-Lizenz, die zwar für unseren Bereich ein bisschen uninteressanter ist, weil man damit sowas wie einen Reifenwechsel freigeben kann, aber bis hoch zu der Mechaniker-Lizenz B1-2, was für unseren Bereich im Moment interessant ist, aber auch die B1-1-Lizenz für die Turboprop-Maschinen, die wir hier haben, bis hin zur B2-Lizenz oder eine Kombination aus B1- und B2-Lizenz, wer das möchte, sind wir natürlich dabei zu unterstützen und können das auch in alle Richtungen erstmal anbieten.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Was für Grundvoraussetzungen habe ich für die Ausbildung? Also muss ich Abitur haben? Reicht mittlere Reife? Kann ich von der Hauptschule herkommen?
Also tatsächlich bin ich da eher menschlich bezogen. Mir geht es darum, dass die Leute charakterlich sehr gut hierher kommen, eine Selbstständigkeit mitbringen und auch eine Vorstellung, was sie eigentlich erreichen möchten. Tatsächlich ist es so, wenn ich mir Lebensläufe, Zeugnisse angucke, ist es für mich als Chef mittlerweile nicht mehr aussagend, ob der jetzt von der Hauptschule kommt, auch wenn ich da jetzt grundmäßig reingucke. Also für mich eher interessant Sozial- und Arbeitsverhalten halt. Wenn da regelmäßig 6 drin war, ist natürlich die Frage, kann er sich hier in das Team einleben? Was nicht davon abhält, aber das Gespräch zu führen.
Trotzdem halt das Gespräch suchen und einfach mal fragen,
wie er sich das vorstellt. Er oder sie, muss man ja sagen. Aber wir legen jetzt keinen Wert darauf, ob man unbedingt Abitur, mittlere Reife oder einen Hauptschulabschluss hier hat.
Natürlich,
also es gibt für uns nicht mal Vorteile davon, wenn man jetzt einen höheren Abschluss hat, sage ich mal.
Das ist dann wirklich
sehr menschlich basierend.
Ja, das ist ja interessant. Also wirklich ein Beruf für alle, die zumindest mal nicht zwei linke Hände haben, sonst wird man Luft- und Raumfahrtingenieur, so wie ich. Wenn ich jetzt, also sagen wir mal, ich passe ins Team, oder du glaubst das, ich fange jetzt bei euch an. Was sind so meine ersten Aufgaben?
Also vielleicht noch ganz kurz noch dazu erwähnt, man sollte
zumindest wissen, dass man hier viel in englischer Sprache arbeitet. Also sowohl unsere Arbeitskarten als auch die gesamten Handbücher sind alle in englischer Form geschrieben. Und man sollte zumindest gute Kenntnisse in Englisch mitbringen, nicht unbedingt sprechen, das übernehmen gerne alle anderen, aber zumindest das Lesen und Verstehen, auch wenn wir da nochmal so ein bisschen das technische Englisch reinschieben,
sollte man zumindest dann denken, dass man das mitbringen sollte.
Wie geht das Ganze los? Also wir sind als modernes Unternehmen auch dahin aufgestellt, dass wir ein sogenanntes Onboarding-Verfahren haben. Das heißt, wir bereiten schon mal alles vor in einer gewissen Checkliste für uns auch, typisch Luftfahrt, das Ganze so vorzubereiten, dass wenn du dann bei uns anfangen solltest, den Tag, liegt für dich ein Tablet und ein Diensttelefon bereit. Wir arbeiten derzeit mit Microsoft Surface-Geräten und einem iPhone, weil die halt recht gut vorprogrammieren können, bekommst dann eine Grundeinweisung in unser sogenanntes MOE, das ist unser Maintenance Organization Exposé, was du dann über die Zeit aber erstmal lesen musst. Also das Ganze hat jetzt aktuell 168 Seiten.
Und tatsächlich sollte man das sich einmal durchgelesen haben, wie denn unsere
Prozesse und Verfahren in diesem Betrieb sind.
Ist auch vom Luftfahrtbundesamt so vorgegeben.
Je nachdem, ob man vielleicht schon mal aus der Luftfahrt gekommen ist oder nicht, gibt es dann hier und da zwischendrin schon mal Lehrgänge. Also ich sag mal, innerhalb der ersten 6 Wochen bekommt man dann einen Safety-Lehrgang, man bekommt eine Notfallplaneinweisung, man bekommt eigentlich einmal so alles ringsherum, was man so braucht. Also von Luftrecht über menschliches Leistungsvermögen, sogenannte Initialschulungen, wie halt Fehler zustande kommen, was wirklich Stress bedeutet in dem Falle, nicht in der Arbeitsform, sondern in diesem menschlichen Leistungsvermögen, was man dagegen halt tun kann, was die luftrechtlichen Fragen sind, unter anderem, wer ist halt der Prüfer dafür, was hat der Prüfer für notwendige Funktionen, wie läuft die Materialausgabe ab. All das bringen wir einmal kurz bei, gehen diesen Prozess halt durch, das ist in diesem gesamten Onboarding-Prozess dabei, bis er dann halt morgens in einem Team mit eingeteilt wird, um man halt die Aufgaben zu erledigen, die für den Tag anstehen.
Also halt auch entsprechend unserem Übersichtsplan bzw. wir nehmen die Liegenzeiten
planen und dann halt den entsprechenden Work Packages dazu.
Wenn ich jetzt meine Ausbildung abgeschlossen habe, wie lange dauert die? 3 Jahre, 4 Jahre? Wie lange?
Die Ausbildung dauert offiziell 3,5 Jahre mit Verkürzung, wenn man sehr gute Leistungen erbringt, 3 Jahre.
Okay. So, jetzt habe ich sehr gute Leistungen erbracht. Ich bin nach 3,5 Jahren oder nach 3 Jahren fertig und habe meine Lizenz und dann kann ich jetzt auch fröhlich pfeifend am A320 schrauben, ja, oder?
Schön wäre es, wenn du noch 3,5 Jahre eine Lizenz hättest, dann würde ich, glaube ich, dieses Jahr 10 Auszubildende einstellen. Tatsächlich ist es so, dass du mit Abschluss der Lizenz natürlich einen ganz normalen IHK-Abschluss bekommst. Also du bist dann Geselle, Fluggerätmechaniker oder Fluggerätelektroniker und bei den Mechanikern halt entsprechend die Fachrichtung noch. Wir bilden hier nur Instandhaltung aus. Wo man eine Grunderfahrung mitbekommt. Für uns ist noch nicht ganz geklärt, ob man diese Praxiszeit hier ähnlich wie bei anderen Betrieben von 1 Jahr anrechnen kann. Wir sind uns sicher, dass das funktionieren wird, weil halt der Betrieb oder die Ausbildung eine offizielle Ausbildung auch ist. Und du musst dann aber noch sogenannte Tasks gegenüber dem Luftfahrtbundesamt oder einer anderen europäischen Behörde nachweisen, um deine Lizenz zu bekommen. Deine Lizenz umfasst auch noch ein weiteres Grundlagentraining, was wir dann nicht bei uns machen dürfen. Das muss eine sogenannte Part 147er Ausbildungsschule machen. Davon gibt es tatsächlich, ich glaube, nicht mal 2 Handvoll Betriebe in Deutschland, wo man die Grundlagen für seinen Prüfer nochmal beigebracht bekommt. Damit kann ich mir dann eine Blanko-Lizenz beantragen und bin dann ähnlich wie beim Flugschein erstmal Besitzer einer Lizenz. Und mit dieser Lizenz kann ich mir dann die sogenannten Types alle eintragen. Für uns, Gott sei Dank,
gibt es die sogenannte Full Groups,
sodass ich halt alles mit kleinen Propellermaschinen, sage ich mal,
in der Full Group 3 mit abdecken kann.
Und wenn man möchte, geht es natürlich nach oben. Dabei ist Airbus dann aber, ähnlich wie bei Felix, ein eigenes Type-Rating.
Ich muss auch einen sogenannten Musterlehrgang,
bekomme dann halt die Inhalte theoretisch und praktisch beigebracht, wie ich an diesem Luftfahrzeug zu warten habe. Turboprop zum Beispiel, wie diese Turbine funktioniert,
die Grundlagen
dafür beigebracht und bekomme hinterher das Zertifikat, wo mir die Behörde dann auch meine Lizenz dann wieder einträgt, dass ich in diesem Luftfahrzeug arbeiten darf. Und dann kommt irgendwann der Airbus. Allerdings, Fritz, wenn du mir einen Airbus hier nach Hildesheim stellst, dann könnte man gucken, wie wir das auch
so hinbekommen.
Ja, den stelle ich dir aber, glaube ich, hier nur hin. Oder Felix stellt dir den hin, aber den kriegst du nie wieder raus.
Richtig, das wird unser neues Training.
Ja, super. Ja, Felix?
1200 Meter Challenge accepted, würde ich sagen. 3,19 Toga ohne Gäste könnte klappen, ja.
Geht.
Das geht. 3,21 Neo. Ja, also, gut, wir wollen jetzt kein Airbus-Podcast machen, aber Neo ist schon, also...
Schon geil, ne?
Schon geil. Ja. Ja. Ich kann nicht anders sagen. Wann die Kategorie Triebwerke bei uns dann Einzug hält. Siehst du, jetzt haben wir auch noch ein bisschen Sex-Appeal im Podcast. Läuft, es läuft.
Ja, aber wir kümmern uns ja jetzt hier hauptsächlich mal um die SEPs. Und da ist ja komischerweise, was du gerade gesagt hast, Group 3, SEP ist SEP. Das heißt, ob ich an der Cessna 150 schraube oder an der modernen Cirrus, die da hinten steht, das ist alles eine Kategorie?
Sogar tatsächlich noch unterschieden. Frühgroup 3 umfasst Luftfahrzeuge bis 2,7 Tonnen Single-Engine und Multi-Engine, die nicht als technisch kompliziert gelten. Das heißt, ich kann auch genauso eine DA-62 in dieser Frühgroup 3 mit drin haben. Oder was gab es noch? Das größte, Cessna 340 zum Beispiel, fällt auch in die Frühgroup 3 rein. Cessna 414 fällt mittlerweile raus, weil sie in der Theorie in der 400er-Serie mehr als 9 Sitzplätze haben kann. Und ja, wir haben also eine wirklich große Bandbreite von dem, was wir mitmachen können. Es betrifft tatsächlich aber nur Kolbentriebwerke, also keine Turbine. Und dann ist es umso spannender, halt, was man machen kann. Gesetzlich sieht das Ganze vor, dass wir mindestens 100 TARs an dem entsprechenden Luftfahrzeugmuster oder einem ähnlichen, also zum Beispiel eine SR20 oder 22 oder 22 Turbo, wenn wir jetzt mal sagen, wir arbeiten an einer Cirrus, 100 TARs in den letzten 6 Monaten nachweisen können. 180 Tage sind es, glaube ich, genau im Gesetz definiert. Was allerdings auch teilweise sonst schwierig nachvollziehbar ist. Also Frage ist halt, 100 TARs, was ist an dem ähnlich? Man kann das Ganze kombinieren, triebwerkstechnisch sind da ähnliche Triebwerke mit drin, ist es ein ähnliches Luftfahrzeugmuster und dann ist es natürlich eine Auslegungssache. Also an sich ist es schon der Freifahrtschein von dem, was man machen darf.
Gibt es da einen großen Unterschied zwischen Metall, Holz und Kohlefaser, oder?
Ja, man kann in der Lizenz tatsächlich eine Einschränkung drin haben. Also wenn ich während meiner Erlangung der Frühgroup 3, also es ist auch nicht initial so, dass ich die Frühgroup 3 sofort bescheinigt bekomme, sondern versuche meine Muster auch erstmal zu erwerben, musste dann einen repräsentativen Querschnitt an Luftfahrzeugmustern vorweisen können, bevor mir die Behörde diese Frühgroup 3 dann überhaupt freigibt. Und dann kann es passieren, wenn ich zum Beispiel nie an einem Holzflugzeug gearbeitet habe, weil das ist in Deutschland jetzt nicht mehr ganz so selten und der Hersteller, glaube ich, der letzte, der die jetzt noch baut, hat gerade Insolvenz angemeldet. Dann sieht es tatsächlich so aus, dass ich eine Einschränkung habe, dass ich Frühgroup 3 arbeiten darf, ausgeklammert Holzflugzeuge.
Oder Flugzeuge mit Holzbeplankung und Bespannung.
Mhm. Ah, großes Feld, was man da auf alle Fälle beackern kann.
Auf jeden Fall. Also gibt einen Grund, warum wir auch in Vollzeit einen Qualitätsmanager beschäftigen, der auch mittlerweile als Trainingsmanager mehr oder weniger fungiert, um halt diese Sachen auch mit zu beobachten und zu schauen und da auch für Fragen zur Verfügung zu stehen. Mhm.
Gut, jetzt haben wir über den Fluggerätemechaniker gesprochen. Dann gibt es ja noch das Äquivalent, den Fluggeräteelektroniker oder umgangssprachlich genannt der Avioniker.
Genau, oder? Der alte Fluggerätelektroniker. Ich habe meine Ausbildung mal offiziell als Fluggerätmechaniker für luftfahrttechnische Systeme angefangen. Gefühlt wurde dann irgendwie, haben sie dann festgestellt, dass der Begriff vielleicht etwas lang geworden ist. Und dann hieß es dann am Ende meiner Ausbildung Fluggerätelektroniker. Wie du gerade gesagt hast, Johann. Der offizielle Avioniker, der bei uns natürlich die üblichen ähnlichen Kontrollen macht, natürlich nicht an der Zelle, sondern Avionik. Wir prüfen Funkgeräte, wir gucken uns Staustatiksysteme an. Sind die dicht? Sind sie innerhalb, wenn sie nicht ganz dicht sind, innerhalb der Grenzen zum Zugelassenen? Haben dafür auch modernstes Prüfequipment mittlerweile, womit man theoretisch sogar auch wirklich einen Airbus prüfen könnte. Geht aber dann auch bis zu dieser Modifikation hin. Also Vorbereitung von Arbeiten, Entwicklung von Schaltplänen, auch in Anführungszeichen Beratung unseres Verkaufskollegen, der halt gerne eine Umrüstung verkaufen möchte. Und die Frage vom Kunden kommt, was können wir denn machen? Und der muss natürlich dann auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, um sagen zu können, das und das kann man in so ein Flugzeug legal verbauen. Da und dafür müssten wir vielleicht noch Papier generieren oder uns an einen Entwicklungsbetrieb wenden, der das für uns wiederum tut. bis hin, wie gesagt, dann in die Vorbereitung rein, Kabelbäume vorbereiten, Schaltpläne vorbereiten, Material bereitstellen, bis hin dann zum wirklichen Einrüsten, Kabelbäume in die Flugzeuge reinziehen, Systemintegrationstests dann machen, also funktioniert wirklich alles so, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich das Fahrwerk einfahre, fällt dann auch kein Display aus, kann ich immer noch funken, während Fahrwerk und Klappen gleichzeitig gefahren werden. Gibt es Störungen im Funk, wenn ich ein Funkgerät eingebaut habe und das Beacon anmache oder Strobe oder Pitot-Heat, funktionieren meine Autopiloten-Servos, gehen die alle in die richtige Richtung, läuft meine Trimmung richtig rum. Also spätestens da wird es dann schon wieder irgendwann kompliziert, wie ich auch die Geräte zu programmieren habe.
Als wir vorhin bei euch mal kurz durchgelaufen sind und du mir den Einflieger gezeigt hast, wo ihr den Autopiloten einbaut und eigentlich alles neu macht, also eigentlich ist ja nur noch die Hülle und der Motor noch irgendwie vom Original, das ist ja, grenzt ja schon an Flugzeugbau.
Tatsächlich ist es, oder grenzt es wirklich daran, ist aber genau in dem Zulassungen, die der Hersteller freigegeben hat von den Geräten. Also in dem Fall ist ein Garmin-Gerät reingekommen. Als Garmin-Dealer sind wir berechtigt, das Ganze auch einzubauen. Es gibt eine Entwicklung dafür, beziehungsweise Dokumentation dafür, wie wir es zu programmieren haben natürlich. Ein bisschen muss man auch mit interpolieren, weil natürlich dann drin steht, dass der Sensor zwar verbaut werden darf auf der Konfiguration, und das muss ich dann aber mit übernehmen. Aber es ist an sich vorgegeben, ich muss es nur kombinieren. Spannend wird es jetzt in unserer Konstellation, dass der Autopilot nicht von Garmin ist, weil es nicht zugelassen gewesen ist, sondern ein Genesis S-Tech als Digital-Autopilot, und die wiederum ihre eigene Dokumentation mitliefern, die teilweise mehr lückenhafter ist dann als die von seitens Garmin, und da dann angefangen werden muss zu schauen, welche Werte ich dann jetzt doch wo eintragen muss, weil ich in einen sogenannten Autopilot-Manuell-Modus reingehe. Da bin ich dann schon am Gucken. Es ist, wie gesagt, an Werten alles vorgegeben, die ich irgendwo eintragen muss. Ich muss sie nur finden.
Kommt es oft vor, dass ihr jetzt mal zusammenpuzzelt? Also, dass da ist jetzt ein Garmin drin, jetzt kommt ein anderer Autopilot rein, dass man von verschiedenen Herstellern dann, was weiß ich noch, Evidyne irgendwie dem Kunden noch reinhämmert ins Panel? Oder ist das, dass du dich mit dem Kunden erstmal hinsetzt und sagst, also sagen wir mal, der will jetzt umstellen auf ein komplettes Glascockpit und du sagst dem jetzt, das kostet jetzt halt die Summe X, das musst du jetzt investieren, dann hast du aber alles von Garmin oder du hast jetzt alles von Evidyne. Wie läuft sowas ab?
Für uns wirklich so, dass ich da in die Beratung reingehe und schon versuche zu evaluieren, was ist das Budget des Kunden, was möchte er wirklich schlussendlich haben, und viele glauben es nicht, auch das Alter spielt da eine ganz große Rolle. Also wir haben Kunden auch, die zum Teil 80 Jahre alt sind und in ihre 421 großes Glascockpit rein haben möchten. Und wir uns dann aber sicher sind, dass er genau dann die Freude am Fliegen verlieren würde. Also, oder hatten wir zumindest das Gespräch. Er hat sich dann schlussendlich dagegen entschieden, den kompletten Umbau zu machen. Weil wir ihm aber auch gesagt haben, du bist mit dem zufrieden, was drin ist. Mach vielleicht kleine Nuancen, aber vermies dir jetzt nicht irgendwie noch dein Fliegen. Also auch unser Fliegen ist ja begrenzt, wie ihr wisst. Irgendwann sagt halt dann der Fliegerarzt, du, es ist jetzt mal vielleicht gar nicht besser, nicht weiter zu fliegen. Und dann würde man sich ärgern, wenn man ein halbes Jahr vorher jetzt nochmal 100.000 Euro in seinen Flieger gesteckt hat. Also wir gehen da schon sehr detailliert in die Beratung rein, versuchen das Beste für den Kunden zu evaluieren. Auch in Verbindung mit welchem Flugzeugtyp. Also habe ich ein größeres Flugzeug, kann ich vielleicht keine GX-Geräte von Garmin einbauen. Auf deine Frage vielleicht auch hin, kann man es kombinieren? Vom STC her ist es so, dass man gewisse Dinge kombinieren kann und gewisse Dinge natürlich nicht. Also ich kann jetzt keinen Garmin GFC 500 Autopiloten mit einem Evidyne Navigationsgerät erstmal kombinieren. Dafür müsste ich mir ein sogenanntes Minor Change erstellen, um das zugelassen zu bekommen. Ist dann aber auch die Frage, ist einem das wert? Also da sieht man dann schon diese Thematiken, funktioniert es oder funktioniert es nicht, und Abhängigkeit von einem Autopiloten zu einem GPS-Gerät, was, ich sage jetzt mal, erst in zweiter Form gegeben ist, die man aber mit beachten muss.
Du sagst es gerade mit beachten. Also es gibt ja echt sehr, sehr viele Regeln in der Luftfahrt. Wenn ich den Flieger bekomme, kriege ich erstmal die ganzen Bücher und muss dann auch an alle Regeln denken. Und irgendwer hat mir mal gesagt, du schreibst eigentlich oder dokumentierst so viel, wie du schraubst. Ist das so?
Ich würde sogar behaupten, das ist mehr. Mhm. Also von den Verboten, ich habe irgendwann mal den Spruch gehört, kann man jetzt so oder so sehen, eigentlich müsste man eher fragen, wenn es nirgendwo steht, müsste man sich erkundigen, wo es dann doch steht, weil es dafür doch eine deutlich zu komplexe Materie ist. Dokumentarisch möchte ich aber behaupten, man kann ungefähr
40% von dem, was man geschraubt hat, nochmal an Dokumentationsaufwand dazu ziehen.
Also relativ viel, auch weil es natürlich regularisch so vorgegeben ist.
Also unser Papierberg, wir heften es mittlerweile zusammen, füllt
bei Avionik-Projekten nicht selten einen ganz normalen kleinen Leitsordner.
Also da darf man keine Scheu davor haben.
Auf jeden Fall nicht, aber genau deswegen haben wir ja jemanden, der Arbeitsvorbereitung macht, auch Arbeitskarten zurückbekommt, die ganzen nochmal digitalisiert, schlussendlich dann nochmal unterschreiben lässt von den Kollegen und auch stempeln lässt, dass das einfach eine vollständige Dokumentation ist.
Moritz, ich möchte gerne ein Glascockpit haben und ich möchte alles von Garmin haben. Kannst du so eine ungefähre Hausnummer mal nennen, wie viel das kostet? Einfach nur mal so aus Neugier heraus.
Was hast du denn jetzt für ein Flugzeug? Wenn du eine PA-18 mitbringst, sind wir da schon vielleicht so mit 6.000, 7.000 Euro dabei.
Ja gut, dann ist sie aber auch überladen, ne?
Simulatoren gehen auch immer gut.
Nehmen wir doch mal, ja, fällt mir gerade so ein, einfach nur eine Bonnie. Nehmen wir mal eine Bonnie, da gibt es ja unter anderem jetzt auch eine, die du in der Halle stehen hast, die kommt jetzt mit einem Sixpack und jetzt sage ich zu dir, schmeiß mal raus, das Alter gibt's her und mach mal nett Glas rein. Wo liege ich jetzt?
Ziehen wir mal unseren Punkt Beratung einfach gleich mit dazu. Also wenn du sagst Glascockpit, haben wir natürlich zwei Möglichkeiten, in eine Richtung zu gehen. Wir haben das große zertifizierte Cockpit von Garmin, G500 TXI, deutlich schöneres Display, wie ich finde, hochauflösend, sehr modern gehalten, aber ein doofes Display. Also das Display selber kann erstmal nichts alleine. Ich brauche mal einen Adapter dazu, also lege ich dann die Triebwerksdaten mit auf, lege ich einen Garmin GTN mit auf, einen Autopiloten zusätzlich mit auf. Oder nehme ich zum Beispiel ein Standalone-Gerät, einen G3X Touch, was theoretisch einen GPS-Receiver integriert hat, wo ich nur dieses Display anschließen müsste. Oder halt auch wieder meine Adapter dazu nehme, mit Triebwerksdaten, mit Navigationsdaten, um IFR-flugfähig zu werden und den Autopiloten wieder mit aufzulegen. Die zwei Richtungen haben wir zum Beispiel. Und entsprechend entwickelt sich dann der Preis.
Ja, hau mal raus. Machen wir mal IFR, gehen wir mal volle Kanone. Ich drehe jetzt gerade hier finanziell völlig am Rad.
Tatsächlich, wenn du sagst, du möchtest einfach mal alles haben, würde ich in die Richtung gehen, wir bauen dir auf der linken Seite ein 10 Zoll G500 TXI-Gerät ein, dazu ein GE275 als Backup-Instrument, das ist verpflichtend mittlerweile, auch in der Nähe halt von diesem Display. Wir würden ein GTN 57 für dich einbauen als großen Touch-Navigator, das 57 XI, um es ganz genau zu nehmen, unten drunter vielleicht noch ein 650 XI, damit du deine Redundanz hast. Und einen Autopiloten-Control-Panel zu dem, was du siehst, den GFC 500, ein wirklich hervorragender Autopilot. Ich verkaufe dir natürlich auch den Yaw-Damper dazu,
weil das macht ja Sinn.
Gerade bei einem Flugzeug mit so viel Drehmoment, um dann nicht dauerhaft im Ruder stehen zu müssen. Remote würde ich dir dann tatsächlich ein Audio-Panel noch mit anschließen und ein GTX 345. Wir lassen mal die Nuancen mit Traffic-System vielleicht raus und Iridium, was man noch so haben könnte. Da kann man dann immer mal so 10.000 mit dazu addieren. Und würden dann ja, ungefähr bei 80 bis 100, 120.000 Euro landen.
Okay. Ausnummer.
Dafür hast du aber ein komplett neues Panel mit allem drum und dran, was du haben möchtest und kannst den Flieger komplett alleine fliegen lassen.
Okay.
Mit Cat 3 Board.
In der Geil. Theorie, wir haben das schon ausprobiert, ist es so, dass man mit einigen Fliegern am Boden wirklich den Toga-Knopf drauf drückt. Ich habe dann also meinen die Werte, die voreingestellt sind, meistens sind es irgendwas zwischen 5 und 10 Grad Pitch. Und einen Roll-Mode, also den Level-Mode. Der Flieger hält das einfach ganz normal. Ich gebe Schub und der Flieger hebt dann bei seiner Mindestgeschwindigkeit ab mit aktivem Autopiloten und hält das Ganze natürlich auch über dem Stall-Speed. Würde ich jetzt vielleicht nicht jedem empfehlen, das zu machen. Man hat es mal aus Interesse ausprobiert, aber Garmin bietet in ihren Systemen mittlerweile auch ein Visual Approach an, wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten hat, so einen Flugplatz wie Hildesheim zu finden. Oder dann doch vielleicht eine Grasbahn oder ähnliches, kann ich mir auf dem G25 oder dem G7 einen Anflug programmieren, habe einen vorgegebenen 3-Grad-Winkel und würde dann ähnlich wie beim ILS meine Instrumentierung einfach angezeigt bekommen und kann die sogar im Autopiloten runterfliegen.
Das ist cool, was alles gibt.
Da gibt es auch noch mehr Funktionen. Also Garmin ist ja sehr weit dran, diese Notfallmodis jetzt gerade mitzuentwickeln. Also wir haben in unserer Konstellation jetzt zum Beispiel Smart Glide mit dazu gebracht, ist der Vorläufer von diesem Autoland-System gewesen. Notwendig waren Anführungszeichen für die volle Funktion ein komplettes GTN-System mit GFC 500 oder 600 Autopilot, wo ich dann eine eigene dedizierte Taste hatte oder über die GTN oder G3X-Schiene die Taste gedrückt halten konnte. G3X in Verbindung mit Engine Monitoring, auch G500 mit Engine Monitoring, eine Selbsterkennung von einem Triebwerksausfall und der automatisch zum nächstgelegenen Flugplatz, der natürlich meine Mindestanforderungen erfüllte, den Kurs eingedreht hat. Oder halt auch gleich über Ton sagte, dass kein Flugplatz in der Nähe ist, den ich erreichen würde. So kann ich mich natürlich darauf einstellen, dass ich irgendwie in eine Notsituation komme.
Ich glaube, da müssten wir nochmal mit Fabian Kienzle drüber sprechen. Ne? Ja, Eru hast du ja schon gesagt, Felix, sie steht ja mehr oder weniger vor der Tür. Müssen wir mal bei Garmin vorbei. Wie eng arbeitet ihr eigentlich mit Garmin jetzt zusammen? Fällt mir jetzt mal gerade so ein.
Tatsächlich schon sehr eng. Also ja. Auch weil wir hin und wieder mal so Sachen haben, die wir gerne mit denen besprochen haben möchten, weil wir hier und da so Sachen finden, die man verbessern könnte. Aber da rede ich tatsächlich auch mal ganz viel mit dem Fabian drüber zwischendurch und wir sind da im sehr engen Kontakt, um auch mal Fragen zu klären, um irgendwie Lösungen zu finden. Das schon.
Nochmal zurück auf den Avionica. Wir haben ja gesagt, der Fluggerätemechaniker sollte keine zwei Daumen haben.
Zwei Rechte wäre übrigens auch blöd.
Ja, das stimmt. Der Avionica, ist das dann so ein Löter, der abends zu Hause einerseits seine Festplatten lötet und dann andererseits sich noch irgendwelche Softwareprogramme schreibt? Ist das so ein typischer Nerd oder?
Also würde ich mich tatsächlich auch nicht ganz beschreiben.
Das stimmt.
Zumal ich keine Festplatten löte. das geht eigentlich in beide Richtungen. Es muss halt Interesse da sein, die Theorie auf der einen Seite zu verinnerlichen, also sprich Grundlagen der Elektrotechnik, sicherlich ein bisschen Interesse auch als Kind schon mitgebracht zu haben, irgendwie mal eine Leiterplatte zusammenzulöten, vielleicht eine Batterie in die Luft zu jagen oder sowas. Das dürfte es sicherlich gegeben haben.
Ist für uns natürlich keine Grundvoraussetzung, das ist alles das, was man erlernen kann. Aber es hilft. Also es hilft ungemein, wenn man damit schon mal Kontakt hatte, spätere Sachen zu verstehen. Vielleicht für uns noch interessant, wir löten gar nicht mehr. Also wir krimpen mittlerweile
alle unsere Kontakte, das heißt, wir machen das Ganze über ein Verformungsverfahren, haben eine Krimpzange dafür, Kabel und die Pins dann oder Sockets ineinander gesteckt, das Ganze verkrimmt, es wird eine Zugprobe daraus gemacht.
Da ist mit Löten gar nicht mehr so viel zu tun.
Wie sieht es mit der Informatik aus? Muss ich nur Programme anwenden können oder muss ich tatsächlich auch Code verstehen?
Nur Programme anwenden können. Also wir programmieren hier keine eigene Software, unter anderem, weil wir sie sonst auch zulassen möchten. Wer natürlich Interesse hat, kann sicherlich
auch dieses Wissen irgendwie
jemand einbringen. Spätestens vielleicht
in der eigenen Unternehmensentwicklung.
Also auch wieder ein vielfältiges Feld, ja.
Von bis. Wir können alles anbieten.
Ich habe hier eben schon mal so ein bisschen mit dem Glascockpit rumgesponnen. Der Hintergrund war, welchen Stellenwert nimmt das moderne Glascockpit bei dir ein? Also du hast gesagt, dem 80-Jährigen, der jetzt mit dem Sixpack kommt, der damit zurechtkommt, dem würdest du davon abraten. Aber sagen wir mal so, unsere Alterskategorie zwischen 30 bis 60 oder auch 70 gerne, wie stark oder wie groß ist der Wunsch nach dem Glascockpit?
Also wir raten den Leuten tendenziell nicht direkt davon ab, also nun das nochmal halt richtig zu stellen. Wir gehen mit dem halt in die Beratung rein und würden mit ihm auch gegebenenfalls einen Flug machen. Also wir haben
auch Flugzeuge zur Verfügung, wo zum Beispiel ein G1000 drin ist oder unsere umgerüsteten Systeme und würden ihm
erstmal zeigen, wie funktioniert es denn überhaupt. Mehr aus dem Verständnis heraus, dass man diese neuen Systeme gar nicht mehr so schnell lernen kann. Also es ist wirklich ein Umstieg von zum Beispiel den GNS 530 mit Altinstrumentierung auf einen GTN mit komplett digital und ich kann, also sogar gelernte Piloten kriegen es regelmäßig hin, sich in so einem G1000 zu verrennen. Und da auch in dem Gespräch mit dem Fabian Kienzle mal zusammen, dass man so mindestens 100 Stunden im Jahr braucht auf diesen Geräten, um zumindest die Oberfläche eines G1000s wirklich
verstanden zu haben und zu finden, wo ich jetzt
welches Gerät bediene, mein CDI umstelle oder den Flugplan wirklich korrekt komplett eingegeben habe. Und an der Stelle wird es halt komplex.
Also sonst fliegst du am Ende mit einem Glascockpit und hast trotzdem dein Sky Demon auf dem iPad.
Genau, und eigentlich ist so unser Anspruch, dass man halt das iPad sicherlich nicht wegrationalisieren kann, weil es hier und da sicherlich auch schneller geht, mal was nachzugucken. Aber
immer noch
einfacher ist, mit den integrierten Systemen zu fliegen.
Und das ist ja unser Anspruch. Dass ich mir hinterher ein iPad wieder davor
Was favorisieren so die Kunden?
Auch total unterschiedlich. Wir hatten jetzt eine ganze Zeit einen Ansturm auf das neue GI-275-System, also das neue Rundinstrument von Garmin, mit Backup-Batterie drin zugelassen, in verschiedensten Variationen nutzbar, sei es Engine-Instrumentierung gewesen, sei es wirklich ein reiner Horizont oder in Kombination mit einem HSI zusammen, bis hin zu, ich kann ein Flugzeug wirklich mit bis zu 6 von diesen Instrumentierungen ausstatten. Da war schon wirklich ein Run drauf gewesen, sodass wir fast ein halbes Jahr lang nur GIs eingebaut haben. Wir haben aber auch regelmäßig Anfragen für das G3X Touch aktuell oder das G500 TXI.
Felix, in deiner Ausbildung bei den Type-Ratings und sowas, da hast du ja auch sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, wahrscheinlich, um die ganzen Systeme, vor allen Dingen Flugsteuerungssysteme, kennenzulernen, oder?
Ja, das stimmt, wobei man sagen muss, ich habe ja noch auf dem klassischen Uhrenladen das Fliegen gelernt. Und ich bin auch ganz froh, dass das tatsächlich so war. Man muss aber sagen, dass jetzt tatsächlich, und ich meine so, ja, durch den Kontakt dann mit Moritz kam das ja jetzt auch, dass es mit General Aviation bei mir wieder deutlich mehr losging und ich da auch mit dem Glascockpit, mit den modernen Glascockpits der Privatfliegerei mal wieder so ein bisschen in Kontakt gekommen bin. Ich hatte das früher nur mal so im Microsoft Flight Simulator gesehen, das ist natürlich was anderes. Man muss schon sagen, dass sich das nochmal deutlich abhebt auch von dem, was wir in Verkehrsflugzeugen eigentlich zur Verfügung haben, weil ich da vielfach schon überrascht bin, dass eigentlich so eine DA-62 eigentlich besser instrumentiert ist, fast als ein Airbus, muss man sagen. Also ich sage jetzt mal nur als Beispiel, du kannst den Funk mal kurz zurückspulen, um dir die Frequenz nochmal anzuhören und sowas. Ne? Das geht im Airbus halt überhaupt gar nicht. Ne? Und auch zum Beispiel Darstellung jetzt von Terrain und sowas, das ist halt im Airbus, wer da mal drin ist. Er ist halt 35 Jahre her, dass das entwickelt wurde und dementsprechend sieht halt auch die Terrain-Darstellung aus. Ne? Also ich meine, das sind halt so Sachen, da müsste man sich auch als Verkehrspilot deutlich mit auseinandersetzen. Und es ist natürlich, also ich meine, Moritz hat das ja jetzt auch schon gesagt, eben gerade, die schönsten Anzeigen bringen dir nichts, wenn du es nicht richtig interpretieren kannst. Und letztendlich geht es halt darum, und ich meine, auch als Verkehrspilot, wir haben mittlerweile viele andere Aufgaben noch, die dazugekommen sind. Und du bist natürlich eher, ich sag jetzt mal, das Fliegerische rückt natürlich schon irgendwo im Hintergrund, weil natürlich auch viel strategische Planung dabei ist und ja, gerade auf der Kurzstrecke viel Bodenprozesse auch, viele Sachen, über die man sich da Gedanken machen muss. Man muss aber sagen, wir sind ja alle irgendwie Piloten und fliegen halt ein Flugzeug. Und da ist es halt wichtig, du musst auf deine Airspeed achten, musst deine Höhe kennen, musst deinen Kurs kennen und am besten auch noch ein paar Triebwerksparameter. Und wenn du die Basics hast, dann fällst du nicht vom Himmel und dann kommt der ganze Rest. Fly the aircraft first. Und ob ich da jetzt einen Uhrenladen drin habe, einen G1000 oder einen Airbus fliege, das unterscheidet sich überhaupt nicht. Und ich finde, das ist eigentlich so ein bisschen die Message, egal worauf man lernt, wenn man diese Basics nicht inhaliert hat und lebt jeden Tag, dann bringt der ganze Rest auch nichts. Weil, ja, so ein bisschen wie mit Autofahren, ob ich dann einen Porsche oder einen VW Golf fahre, so die Basics sollte ich halt verstanden haben und das ist beim Fliegen eigentlich genauso. Aber klar, je mehr Hintergrundwissen ich habe zu den Systemen, weil jedes System auch immer so seine Tücken hat, gerade so im App-Normal-Bereich, wenn das natürlich losgeht, je mehr Wissen ich habe, umso besser, ja. Aber ich sage jetzt mal, für den Otto-Normalverbraucher ist es wahrscheinlich erstmal wichtig, die Anzeigen zu erkennen, richtig zu interpretieren und damit dann, ja, fliegen zu gehen, ne?
Ja. Ich habe ja jetzt gerade mit der Flugausbildung angefangen und mein Fluglehrer meinte auch gleich, ah, man merkt, dass du Simulator fliegst, jetzt guck mal raus.
Ja, aber also ich muss auch sagen, ich bin ja so, also mittlerweile leider nicht mehr, aber ich habe früher mit meinem Zwillingsbruder auch immer Flugsimulator gespielt und so, also auch FS98, hier Kai Tuck Approach und sowas, ne, mit der 737. Man muss schon sagen, und das meinte ich auch gerade so mit den Basics verstanden haben, wenn du jetzt viel Flugsimulator gespielt hast, weil jeder weiß zum Beispiel, okay, wenn ich die Nase von dem Flugzeug hochnehme und ich keine Power nachschiebe, dann geht mir halt irgendwann die Speed flöten, so oder so, ja. Und das sind halt einfach so Sachen, total basic, aber das hast du halt verinnerlicht. So, das heißt, wenn ich die Nase hochnehme, dann werde ich spätestens 5 bis 10 Sekunden später mal auf meinen Airspeed-Indicator gucken und ob das alles noch schick ist, was da angezeigt wird, so, ne? Und jemand, der jetzt irgendwie vielleicht erst mit 20, Mitte 20, oder nehmen wir jetzt mal an, keine Ahnung, jemand ist ja auch finanziell vielleicht ein Zahnarzt oder so, der dann halt vielleicht erst mit 50 anfängt zu fliegen. Das sind natürlich Sachen, die der vielleicht vorher gar nicht so drauf hatte. Und jeder von uns weiß auch, so die ersten Flugstunden, wenn man dann da oben ist, das geht halt wahnsinnig schnell, ist alles wahnsinnig komplex. Viele Schalter, viele neue Begriffe, Und das hast du dir, glaube ich, damit, dass du zumindest so diese Basics aus dem Flugsimulator drauf hast, schon mal von der Platte geschafft. Oder das hast du mental schon in dir drin, glaube ich, und das wird dir helfen bei den Flugstunden. Also ist zumindest meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ist das bei dir auch so? Oder?
Ja, doch, ja, definitiv. Ne? Also gerade, ich habe mir ja auch gleich die Aquila auf den Simulator geladen. Das heißt, du kannst diese ganzen Flows und sowas, das ist jetzt nichts Neues für dich. Ne? Ja. So wie du es vorhin gesagt hast, Fuel Pump, Landing Light und los. Ja. Das weiß ich, das funktioniert, aber das eigentliche Fliegen ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Ne? Und das ist klar. Das ist
vielleicht haptisch greifbarer. Also früher war es ja auch eher so, dass man vor Plakaten gesessen hat, um dann mal seine Schalter zu drücken. Und jetzt setzt man sich halt in den Simulator rein und guckt mal ganz kurz, dass die Schalter auch das machen, was man drückt. Ja.
Aber da muss man halt auch ganz klar sagen, also dieses Fliegen nach SOPs, und das ist ja jetzt als Verkehrspilot auch nochmal viel krasser. Also ich fasse ja keinen Schalter an, ohne dass das nicht in irgendeinem Procedure drinsteht, dass ich das jetzt machen muss oder in irgendeinem Flow, ja. Und wenn man diese, auch in der General Aviation, diese Flows inhaliert hat, die Standard abspulen kann, immer und immer wieder, dann hat man sich mental so viel Kapazität freigeräumt, dass man sich auch wirklich auf das Fliegerische konzentrieren kann. Weil wenn du am Rollhalt stehst und dann ist Funk um dich rum und gerade hier in Hildesheim oder auch an anderen Plätzen, wo viel los ist, wo du natürlich Situational Awareness haben musst. Es sind ganz viele Flieger um dich rum. Du musst den Luftraum beobachten und so weiter. Wenn du da dann noch überlegst, boah, was war denn jetzt nochmal vorm Aufrollen? Was muss ich denn da nochmal für Schalter switchen da? Das nimmt dir dann schon wieder so viel Kapazität weg und da gehen natürlich auch andere Sachen flöten, für die du den Blick dann nicht mehr hast. Und dementsprechend finde ich das total gut, wenn man sich im Flugsimulator darauf vorbereitet, wenn man einfach diese Basics, klar, das ist fliegerisch natürlich was anderes, Böen und so weiter, Turbulenzen, das ist da alles jetzt nicht so. Aber diese Basics kannst du dir da super drauf schaffen. Also deswegen, das macht total Sinn. Also ist vielfach, glaube ich, für mich auch so ein bisschen in der Schule, wenn wir das so erzählt haben, im Flugsimulator gespielt, ist dann immer so belächelt worden, weil wenn man dann sagt, ja, okay, aber ich meine, selbst in Airbus-Flows kann ich im Simulator genauso üben. Also der Switch fürs Beacon ist an der gleichen Stelle, sag ich jetzt mal, ne? Das geht auch. Also, ja.
Das gibt es ja, glaube ich, auch für das G1000, ne? Da gibt es doch auch so einen Garmin-Simulator, dass ich mich da ein bisschen einfummeln kann, oder?
Also es gibt von Garmin eigens Software halt für die entsprechenden Luftfahrzeugmuster. Also sei es von der DR40 über eine DR65 über eine Cirrus immer das Spezifische halt dahin gebracht. Aber es gibt auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen abgestumpfter die Versionen, die im Microsoft-Simulator im Moment vorhanden sind, immer wieder gerade Updates dazu, um das näher zu bringen, wie sie funktionieren, wie sie zu funktionieren sollen. Da sind schon recht gute Simulationen bei, um zumindest diese Grundlagen zu trainieren. Dieses ganze Deep Diving in das System hinein ist sicherlich nur bei Garmin in ihrer eigenen Software umgesetzt. Und da sollte man sich aber auch als Pilot die Zeit nehmen, sich da selber vielleicht mal mit einer Ground Power Unit hinzusetzen und an seinem System zu üben. Ist aber vielleicht auch eine Sache, die wir zusätzlich einmal mit anbieten. Wenn wir so ein System verkauft haben, nehmen wir uns bei Auslieferung oder auch gerne danach die Zeit, um mit dem Kunden halt die entsprechenden Einweisungen zu fliegen, weil es kommt natürlich schon so besonders halt auf einen zu. Wir haben auch ein ESP-System, ähnlich wie beim Auto, nur dass es halt nicht dafür sorgt, dass man von der Straße fliegt, sondern versucht, den Flieger in der Luft zu halten. Also eine Underspeed-Protection, eine Overspeed-Protection. Eine Overbank-Protection, dass wenn ich da halt über gewisse Limitierungen drüber gehe, den Flieger wieder gerade drehe, wenn ich längere Zeit zum Beispiel in einem Stall drin bin, würde der Autopilot eingreifen, wenn das System aktiv ist und den Flieger halt erstmal stabilisieren und gerade bringen. Und das sind natürlich schon Funktionen, die man mit dem Kunden auch mal geübt haben sollte, sodass er weiß, was ist das denn eigentlich? Wie gebe ich denn jetzt einen Flugplan ein? Wie kann ich dieses ESP zur Not deaktivieren, wenn es mal eine Fehlfunktion hat? Das sind so alles Dinge, wo ich sage, da gehen wir gerne mit dem Kunden fliegen und da zeigt sich es zumindest auch für uns, jetzt in Bezug auf den Flugschein, dass es sehr viel Sinn macht, dass sowohl ich einen Flugschein dazu habe, regelmäßig fliege, die Systeme auch kenne, als auch mein Kollege halt eine Lizenz haben, um mit den Kunden halt diese Einweisung fliegen zu können.
Mhm. Sonst wundert sich der Kunde, ne? Es gab doch früher bei Airbus so diesen Lieblingsspruch, der häufigste Satz eines Airbus-Piloten, was macht er jetzt schon wieder?
Macht er jetzt schon wieder, ja.
Das hat er noch nie getan.
Genau. Ist dann der Letzte, ne?
Genau. Ja. Ja, aber es ist, also ich meine, wir müssen jetzt, ist jetzt ironisch gemeint, Airbus-Bashing, wir machen hier kein Airbus-Bashing, wir haben ja den Neo schon gelobt, also alles gut, aber ich meine, wir haben das ja jetzt, ist ja gar nicht so lange her, mit MCAS zum Beispiel auch gesehen, bei der 737 MAX, die zwei tragischen Abstürze, wo die vielen Leute gestorben sind, das ist ja auch so ein bisschen die Sache System Knowledge. Kann man jetzt natürlich ganz viele Ansichten zu haben, aber es ist natürlich schon so gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Also da hat sich der Hersteller gedacht, okay, ich baue da irgendwas rein und ja, 737 ist jetzt natürlich auch uralt, dann kommt da so ein neues System rein und so, ganz viele Faktoren. Aber ich denke, das, was Moritz jetzt sagt, wir sind halt als Piloten, wir sind ja auch alle Piloten, die jetzt hier am Tisch sitzen, wir sind halt, bei uns wird der ganze Shit halt letztendlich abgeladen. Wir sind halt der Letzte in dieser Kette, der noch was tun kann, wenn was passiert. Und alles, was sich die Ingenieure, die Mechaniker, alles die Leute vorher sich ausgedacht haben, bei uns kommt es letztendlich an. Und deswegen ist es halt auch so gut, wenn man sich natürlich dann gut mit dem System auch auskennt und die Anzeigen dementsprechend auch interpretieren kann. Ich weiß jetzt nicht, ESP, wenn da irgendwelche Anzeigen zum Beispiel kommen, vielleicht blinkt da nur kurz mal was auf oder sowas, dann muss ich natürlich auch sofort schalten und sagen, ah, okay, das ist jetzt das Ding, ich stelle das jetzt aus, wenn es eine Fehlfunktion ist,
genau,
zum Beispiel. Ja. Also wenn ich da dann natürlich drin sitze, da geht ein rotes Licht an und ich denke so, hä, okay, was geht denn jetzt ab? So, und dann bin ich aber vielleicht schon im Stall drin oder was weiß ich was.
Also wir hatten tatsächlich einen Fall letztes Jahr, wir wissen auch, dass er offiziell gemeldet wurde, an die Behörde, wo eine Turbo-Aero durch Vereisungsbedingungen geflogen ist oder zumindest unbekannte Vereisungsbedingungen und das Pitot-Rohr, die Heizung einfach nicht ging. Übrigens auch eine Thematik, die gerade aufpoppt, dass dafür keine Anzeigen existieren, ob dieses System jetzt funktioniert oder nicht, dass diese Pitot-Rohrheizung. Aber schlussendlich kam es dazu, dass das Pitot-Rohr vereiste und die Geschwindigkeit weg war. Und natürlich sprang dann sofort die ESP-Protection an, um die Geschwindigkeit wieder aufzuholen und drückte die Nase runter. Und der Kunde war auch mit einem Fluglehrer unterwegs, die nicht ganz firm waren auf diesem System und nicht wussten, dass sie tatsächlich den Autopilot-Disconnect-Knopf am Steuerhorn gedrückt halten müssen, damit dieses System erstmal temporär nicht weiterarbeitet. Also es trimmt natürlich sofort, es hat die Autotrim-Funktion, sodass das recht schwierig machte, sie auch gute Höhe verloren hatten und es einen Moment brauchte, bis sie den Flieger wieder gefangen hatten. Kamen so mehrere Faktoren zusammen, wo auch die Sicherung nicht an der optimalsten Stelle saß, die man hätte dann ziehen können. Ja, schlussendlich haben wir halt die Sachen dann auf Wunsch des Kunden optimiert. Also wir hatten es damals initial nicht eingebaut, sondern dann nur noch optimiert. Sicherung an eine ziehbare Stelle gesetzt, ihm nochmal das System erklärt, haben mit ihm zusammen dann auch formuliert, wie das Ganze zu melden ist. Und schlussendlich gab es auch aus der Richtung, ob das jetzt dafür verantwortlich ist, weiß ich nicht, eine Service-Bulletin
seitens Garmin, um halt Software-Updates dazu zu machen.
Er hat natürlich auch ein neues Pitot-Rohr bekommen, was beheizbar war dann wieder oder wieder heizte zumindest. Aber das führte halt dazu, dass es da so ein bisschen Unsicherheit gab zum System-Knowledge. Also wie kann ich es denn eigentlich deaktivieren?
So kam das dann auch mal bei uns dazu.
Ja. Also es gibt natürlich nicht immer nur den einen Faktor. Also ich will jetzt auch nicht sagen, der Pilot ist letztendlich derjenige, der immer schuld ist. Das will ich damit nicht sagen. Ne? Aber wir müssen natürlich auch ein Eigeninteresse daran haben, dass wir immer möglichst sicher durch die Luft fliegen und dass wir auch alle sicher an Boden kommen. Und ja, dann ist natürlich Basics musst du immer drauf haben. Aber je besser du dich mit deinem System auskennst, desto besser ist es natürlich letztendlich. Ne?
Genau.
Und das wollen wir natürlich auch mit vermitteln.
Ja. Deswegen geben wir einfach die Einweisung mit dazu und nehmen uns auch die Zeit, da sämtliche Fragen zu beantworten, fliegen zu gehen mit dem Kunden.
Gegebenenfalls vorzufliegen, ihm gewisse Dinge zu
zeigen, wenn er sich das vielleicht nicht traut, einen Flieger in dieses Flugmanöver reinzubringen,
irgendwie eine größere
Rollrate oder mal so ein Stall auszuprobieren. Das zeigen wir denen natürlich dann auch in einem sicheren Bereich, wie das funktioniert.
Wie viele Stunden muss ich denn an Vorbereitungszeit bei Garmin investieren, wenn ich ein modernes Cockpit von dir eingebaut bekomme?
Jetzt für dich als Pilot, um erstmal zu wissen, was man zu tun hat. Also wie gesagt, tendenziell kannst du zu uns kommen komplett ohne Wissen und wir bringen dir das dann hier mit Auslieferung des Fliegers bei. Meistens ist es aber so, dass es für viele Geräte Simulatoren gibt, wo sich der Kunde schon mal hinsetzt.
Wie ihm entweder den Link dazu schicken oder schon mal informieren. Es gibt Trainingsvideos
seitens Garmin, um sich das mal anzugucken. Aber auch da greift wieder diese Problematik, dass wir mit jedem Flieger sehr individuell sind. Also wir
haben bis jetzt noch nie einen und denselben Umbau gemacht an einem Flugzeug.
Und jeder hat mal vielleicht ein anderes GPS da noch mit drin, eine andere Kombination des GPSs, vielleicht eine ältere Version, neuere Funktionen in seinem System. Vielleicht kommt da auch gerade eine neue Softwareversion raus oder neue Freigaben für Sensoren, die der Kunde gerne noch hätte. Und all das ist natürlich was, wo wir sagen, erstmal ist es schön, wenn du deinen Flieger kennst.
Und wir gehen dann mit dir hin und bringen dir wirklich alles bei, was du darüber wissen musst.
Tja, jetzt weiß man Bescheid, ne?
Wir einiges. Wir wissen, dass man erstens, was man alles bei Skyfox Maintenance in Hildesheim bekommt, das ist mal ganz wichtig. Zweitens, dass ihr ganz dringend Hilfe braucht im Bereich Fluggerätemechaniker, Avioniker, Man kann hier, ich glaube, es ist eine sehr gute Anlaufstelle für Leute, die irgendwie sich für diesen Bereich interessieren. Du hast es gesagt, man braucht diese Passion für Luftfahrt, so wie wir vier hier, glaube ich, alle die mitbringen. Und ich kann nur euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auffordern, meldet euch bei Felix oder bei Moritz. Es ist ein spannender Job, es ist toll, in der Luftfahrt zu arbeiten. Das könnt ihr drei, glaube ich, alle bestätigen. Von daher, meldet euch, das hier könnte euer Einstieg sein. Und an die Kunden von dir gerichtet, also Skyfox kann schon eine Menge. Und man kann aber auch eine Menge Geld lassen. Aber ich denke mal, das ist tatsächlich auch so das größte Thema, ne? Mit Avionik-Einbauten ist gerade so.
Ja, doch schon. Halb. Also natürlich moderner geworden, viele Autopiloten. Wir haben einen kostengünstigen Autopiloten. Also wenn du sagst, natürlich viel Geld lassen, wenn ich mir überlege, frühere Autopiloten, so einen alten Bendix King KFC 150, initiale Einrüstung, hat früher zwischen 25 und 30.000 Euro gekostet, sind wir jetzt locker bei der Hälfte, wenn nicht drunter.
Und die sind natürlich auch einfach kostengünstiger in Herstellung geworden, optimierter, ich sag mal vorsichtig,
eine Massenzulassung natürlich. Sind noch nicht alle Luftfahrzeugmodelle der Welt natürlich mit drin, aber schon recht viele. Also ich glaube, die Liste umfasst über 180 verschiedene Luftfahrzeugtypen.
Wo man jetzt einen GFC 500 einbauen kann. Zweimotorige sind jetzt auf dem Vormarsch. Also eine Seneca wird gerade zugelassen zum Beispiel. Seminole soll, glaube ich, noch kommen.
T33 soll kommen.
Ich glaube, eine
PR30 ist zugelassen mittlerweile.
Also wirklich diverseste Modelle und
in der Richtung wird es natürlich jetzt erschwinglicher,
sage ich mal, und hilft natürlich uns A, auf der einen Seite es zu verkaufen und auf der anderen Seite für den Kunden es erschwinglich zu halten, und das bringt natürlich diesen Hype der Avionik jetzt.
Das kommt auch so ein bisschen aus diesem Experimental-Bereich, ne? Also gerade Avedyne ist ja, glaube ich, damals groß geworden in dem Bereich, das G3X ist, glaube ich, auch als erstes als Experimental zugelassen gewesen.
Das ist so ein großer Push aus dem Bereich, oder?
Genau, also Avedyne weiß ich gar nicht, wie so diese Geschichte dazu gewesen ist. Ich kenne eigentlich die ersten Berührungspunkte Avedyne hatte ich mit den Instrumentierungen aus der Cirrus zusammen. Also EX5000, C-Varianten, also hier PFD, MFD in den Zirren, gab es noch die kleineren Abstufungen EX500 als Multifunktionsdisplay für Wetterradar und Kartendarstellung. Das war so die Abstufung, die ich kannte. Entwickeln ja jetzt auch neue Systeme, Avedyne IFD, ein Side-In-Replacement zum GNS 430, wo ich wenig Veränderungen machen muss, um halt State-of-the-Art-Navigationsgerät zu haben. Ja, und Garmin tatsächlich G3X aus dem Experimental-Bereich. Eigene Garmin-Blase, sage ich jetzt mal vorsichtig, natürlich nur für diese zugelassenen Luftfahrzeuge. Aber ein sehr schönes System.
Wirklich als, ich sag mal,
Einsteiger-Glas-Cockpit und für die meisten eigentlich vollkommen ausreichend. Ich habe alle Funktionen, die ich brauche und eigentlich alles, was ich will.
Also in dem Bereich ist extrem viel. Wir waren ja schon in Abspann und haben trotzdem noch den Schwenk gemacht. Aber so ist das hier bei uns.
Ja, jawohl. Bei spannenden Themen kann man natürlich immer länger werden.
Genau. Ja klar, muss ja auch so sein. Lieber Moritz, lieber Felix, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke, die ihr uns hier bei Skyfox Maintenance gegeben habt. Wir würden das natürlich alles gerne verlinken. Instagram-Kanal und Homepages. Und wir würden natürlich auch den Podcast vom Felix würden wir natürlich gerne verlinken. Der hat nämlich einen Podcast. Ja, der heißt Fensterplatz. Also wer sich in der professionellen Luftfahrt umhören möchte. Felix hat ja schon gerade das ein oder andere Mal von seinem Zwillingsbruder gesprochen. Der fliegt nämlich bei der Cargo in Frankfurt, ne?
Ja, so halten wir uns über unsere Arbeitgeber immer relativ bedeckt, aber Cargo stimmt.
Cargo, ne? Ja. Also er ist Frachtflieger und die beiden haben immer sehr interessante Themen. Ich höre den Podcast, also wir sind verlinkt und hört da gerne mal rein. Auch den werden wir euch unten in die Shownotes reinstellen. Ansonsten, ja, many happy landings, wie wir immer so schön zu sagen pflegen.
Natürlich auch.
Dankeschön, weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, die rennen euch jetzt hier die Bude ein.
Fritz, du musst mir noch sagen, wann du da mit deinem Flieger vorbeikommst.
Wir brauchen erstmal einen. Ich brauche erstmal einen. Und ja, wenn wir den haben, Johann, dann wird das die Werft unseres Vertrauens, oder?
Absolut. Also ich hatte es dir letztens mal erzählt. Wir hatten ja unser Garmin in der Aquila, hat irgendwie 3 Monate lang was gebraucht. Also nächstes Mal kommen wir hierher und fliegen nicht nach Bayern.
Genau. Zum Weißwurst-Äquator, ne? Okay. Ja, in diesem Sinne, passt gut auf euch auf. Wir freuen uns, wenn wir euch auf der Aero sehen. Wir sehen uns auf der Aero.
Auf jeden Fall mit da und guck mal, dass wir da eine Bratwurst kriegen.
Na super. Aber keine Weißwurst. Bis dann, macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald.